begrüßen alle alten Griechen zur Folge 96 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am Montag, dem 22. Juli von Fabian Schaar und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über Herrschaftsformen in der FOSS-Welt. Ja, ganz, also wir haben das überschrieben mit FOSS-Kratien. Fabian, was sagen dir die alten Griechen in dem Zusammenhang?
Also ich kenne keinen alten Griechen, aber ich habe von den Ideen der alten Griechen schon mal gehört. Und als du mir das Thema vorgeschlagen hast, da habe ich nicht gesagt bekommen, wir reden über Phoskratien oder so, sondern ich habe gesagt bekommen, wir reden über Sternchenkratien. Und ja. ich dachte so Autokratien, Demokratien, Physiotherapien. Also alles dabei heute. Ich denke mal, in die Richtung wird es gehen. Ne?
Ja, genau. Also tatsächlich stand da zuerst Sternchenkratien, aber da dachte ich, das ist irgendwie zu abstrakt.
Ja.
Naja, Phoskratien ist ja auch schon ein Begriff, unter dem sich wenige was vorstellen können.
Ja, musst du mal erklären.
Herrschaftsformen fand ich jetzt auch einen ganz komischen Begriff. Ich habe halt in der Wikipedia dann so ein bisschen geguckt, ja, wie heißen denn Staatsformen und Wirtschaftsformen? Ja, aber es wird allgemein als Herrschaftsform bezeichnet. Kommen wir aber gleich noch drauf. Erstmal möchte ich wissen, wie es dir geht, Fabian. Warst du schon in Ferien?
Also bei uns sind in dem Sinne Ferien, ja. Ich habe jetzt irgendwie diese merkwürdige Zwischenzeit zwischen Schule und Studium. Von daher habe ich gerade viel Zeit. Also mir geht's super. Und dir?
Ja gut, ich war ja jetzt 2 Wochen in Irland. Das war auch toll.
Stimmt, ja.
Erwartungsgemäß, also wir hatten in der ersten Woche hatten wir viel Regen, viele Schafe, viel kühl. Also genau das, wo wir uns drauf eingestellt haben. Und in der zweiten Woche wurde es dann...
Sei froh, Ralf. Es ist so heiß hier.
Ja, also als wir nach Hause kamen, da wurden wir dann direkt von 30 Grad begrüßt und in Irland hatten wir so zwischen 15 Grad, maximal 20 Grad im Juli, was eigentlich so der beste Reisemonat für Irland ist. Mhm. Aber war sehr schön. Wir haben in den 2 Wochen, also wir haben ein Mietauto gehabt und sind dann in der ersten Woche im Südteil rumgefahren, haben uns Natur angeguckt, Städtchen angeguckt, haben dann in der Mitte die meine Töchter wieder am Flughafen abgeliefert und haben dann zu zweit in der zweiten Woche den Nordteil gemacht, inklusive Belfast und Nordirland. Und das war ja ganz toll, kann ich empfehlen. Also wer auf Regen und Schafe steht, unbedingt nach Irland fliegen. Okay, ja. Bevor wir anfangen, kurz noch Hausmitteilungen. Die Übermittlung der Preise für den ersten und zweiten Gewinner unseres Frühlingswettbewerbs, die wurden in die Wege geleitet. Und wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen, die daran teilgenommen haben und natürlich auch bei der Firma NitroKey für den ersten Preis, das NitroKey. Und heute, also wir nehmen am Montag auf, kam per E-Mail auch schon die Versandbestätigung von diesem Nitro-Tablet raus. Wir freuen uns dann sehr über den ersten Erfahrungsbericht mit dem Gerät. Dann hatten wir einen kurzen Ausfall bei unserem FOSS-Welt-Service in die Videos-Router. Der lief zwischendurch nicht. Das lag aber gar nicht an uns, sondern dass Individuos selbst da Probleme hatte. Also die versuchen halt immer mit ihrer API sich an die Änderungen von YouTube anzupassen. Das ist ähnlich wie bei YouTube DLP. Da muss halt immer wieder nachgeregelt werden, weil die Originale natürlich verhindern wollen, dass da die Inhalte abgegriffen werden. Mittlerweile läuft der Dienst wieder zuverlässig und ermöglicht euch eben das Anschauen von YouTube-Videos über eine alternative Methode.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt, ne?
Ja, das wird immer so sein. Oder ich sehe das gerade eben bei YouTube DLP. Also wenn du jetzt da YouTube Musik abgreifen willst, da kommt ständig eine neue Version, die halt der Schnittstelle hinterher rennt.
Ne? Ja, das ist halt, ich meine, irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist in den letzten Jahren noch ein bisschen schlimmer geworden bei YouTube, dass man sich da jetzt viel mehr noch darauf konzentriert, irgendwie sich abzuschotten so ein bisschen. Aber wir bleiben mal guter Dinge, ne?
Ja. Okay, und dann sind wir auch schon im Thema, den Voskratien. Und das ganze Thema, also es ist ja jetzt mal kein technisches, sondern mal wieder so ein mehr gesellschaftliches Thema, machen wir ja ab und zu mal. Ich bin auch froh, dass der Fabian dabei ist, weil er ja mit seinem Podcast sich auch um politische und gesellschaftliche Themen kümmert. Von daher ist der Fabian der optimale Gesprächspartner für diese Folge.
Ich werde rot, das sehen die Leute im Podcast. Nein.
Ja, also eben, wir haben versucht, das Thema so in drei Kapiteln aufzubauen. Erst wollen wir mal kurz über allgemeine Staats- und Wirtschaftsformen sprechen. Dann schauen wir uns an, wie sich das runterbrechen lässt auf Firmen und Organisationen. Und zum Schluss schauen wir dann halt auf die Voskratien oder was es auch ist. Also wie sind denn freie Projekte so organisiert? Und dann beginnen wir halt mit dem Allgemeinen, also könnt euch jetzt fühlen, als würdet ihr in der Schulbank sitzen. Also bei diesen Herrschaftsformen, eben ist da kein besserer Begriff für eingefallen, unterscheidet man halt zwischen Staats- und Wirtschaftsformen. Und bei den Staatsformen geht es darum, welche Personen oder Gruppen politische Macht ausüben. Und in der Wikipedia, haben wir verlinkt, findet ihr 66 verschiedene Systeme. Darunter findet man viele bekannte Formen wie die Demokratie, von den alten Griechinnen erfunden, also die direkte oder indirekte Herrschaftsausübung durch das Volk. Dann die Anarchie, das ist so ziemlich das, ja nicht das Gegenteil, es ist die Abwesenheit von Herrschaft.
Man könnte fast schon sagen, dass Anarchie so ein bisschen, also Anarchismus zumindest, dass es eine sehr basisdemokratische Organisationsform ist. Also, weil du gesagt hattest, in der Schulbank sitzen. Also bei mir, als ich noch in der Schule war, da ist der Begriff Anarchie immer mal wieder gefallen. Und was ich an dem Begriff so interessant finde, ist, dass er eigentlich in 90% der Fälle falsch verstanden wird. Und dann habe ich immer die gleiche Meldung gebracht. Anarchie heißt eigentlich, wie du es ja schon gesagt hattest, Abwesenheit von Herrschaft. Aber die meisten Leute setzen das gleich mit Abwesenheit von Struktur oder Abwesenheit von Gesellschaft. Und das ist halt nicht ganz treffend, weil ich will jetzt nicht ganz viel Anarchismus erklären. Aber es gibt im Wesentlichen zwei Formen von Anarchismus, nämlich den kollektivistischen Anarchismus und den individualistischen Anarchismus. Und beim kollektivistischen Anarchismus zumindest, da ist es schon so, dass man Organisationen in relativ kleinen sozialen Gruppen hat, die dann sozusagen basisdemokratisch über Sachen abstimmen. Und dass es so in Verruf geraten ist, dieser Begriff Anarchie, liegt im Wesentlichen daran, dass es, ich glaube, im 19. Jahrhundert eine anarchistische Bewegung gab, die halt zur Propaganda der Tat aufgerufen hat. Und das waren die, die die Bomben gelegt haben. Aber das ist zum Glück überwunden, würde ich mal sagen.
Ja, also mir ist es auch ganz wichtig, dass diese Staatsformen, die wir hier im Ansatz mal kurz auflisten, dass wir die eigentlich wertfrei betrachten. Mhm. Insbesondere, wenn wir dann zum nächsten kommen, der Diktatur, also die Zwangsherrschaft durch einen Diktator. Wer die Podcast-Folge Alternativlos gehört hat, also der Felix von Leitner und der, ich weiß nicht, wer der andere ist, die haben nach Monaten mal wieder eine neue Folge aufgenommen, empfehle ich euch sehr, die mal anzuhören. Da sprechen sie auch darüber, insbesondere über Dubai, wie, oder China auch, wie da von der Bevölkerung solche autokratischen Systeme sehr positiv aufgenommen werden, weil die Bevölkerung Vorteile und eine Verbesserung ihres Lebens darin sieht. Also nur so als Nebenbemerkung, wir behandeln das hier mal völlig wertfrei. Also Diktatur, Zwangsherrschaft durch einen Diktator, dann Kommunismus, die Idee einer herrschaftsfreien und klassenlosen Gesellschaft. Und ich greife jetzt mal vor, dann gibt es noch den Sozialismus, Herrschaft des Proletariats, also Proletariat, ich habe das mal übersetzt mit lohnabhängige Bevölkerung, als Vorstufe des Kommunismus. Und ich weiß nicht, Fabian, ob du das kennst. Es gibt ja, also man lebt ja schon so mehrere Dekaden vor sich hin und manchmal kommen so Begriffe auf, wo man sich dann vor den Kopf schlägt und sagt, ach, das bedeutet das? Also ich nenne mal drei Beispiele. Hanuta bedeutet Haselnussriegel. Adidas stammt vom Namen Adidasler.
Und oder Haribo,
Hans-Riegel Bonn. Hans-Riegel Bonn, ne?
Und oder man, Edeka.
Ja, sag mal Edeka.
Edeka, Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler zum Torbezirk Berlin.
Okay, das wusste ich nicht. Und so gibt es halt viele Begriffe, die verwendet man sein Leben lang und irgendwann, Jahrzehnte später, kommt man hinter die wirkliche Bedeutung. Ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber bei mir ging das bei Kommunismus und Sozialismus so. Ich war immer der Meinung, dass Kommunismus eine Staatsform und Sozialismus eine Wirtschaftsform ist. Und gestern, als ich hier die Shownotes geschrieben habe, habe ich dann halt gesehen, das stimmt ja überhaupt nicht. Hm. Weil Sozialismus ist eigentlich nur eine Vorstufe des Kommunismus. Also es sind beides Staatsformen.
Es ist halt schwierig, ne? Also wenn du in dem Sinne das Ganze betrachtest, ist der Kommunismus per Definition zumindest nicht mal eine Staatsform. Das ist dann wiederum eher eine Gesellschaftsform, weil wenn es eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft ist, wird es halt schwierig, staatliche Strukturen in dem Sinne, wie wir sie jetzt kennen, noch überhaupt zu etablieren. Ne? Also es heißt ja nach Marx, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Mhm. Und von daher ist diese, kann man das schon fast gar nicht mehr als Staatsform bezeichnen. Und das, was vielleicht auch interessant wäre, noch zu sagen, das, was wir jetzt hier besprechen, das sind natürlich Überbegriffe, ne? Also das sollte man vielleicht mal anmerken. Ich hatte es ja bei der Anarchie schon irgendwie versucht unterzubringen. Aber es gibt halt hier Überlappungen und Unterformen und das ist alles sehr viel komplizierter, als wir das in 30 Minuten besprechen können.
Ja, also ich verweise da nochmal auf die Wikipedia, die eben 66 verschiedene Systeme auflistet. Mhm. Da findet man auch ganz lustige Sachen dabei, kommen wir gleich noch dazu. Als letzten bekannten Begriff bei den Staatsformen wäre dann noch die Monarchie, also die Alleinherrschaft durch Erbfolge. Ne? Okay. Also das sind mal so die bekannten. Dann habe ich aber auch noch drei lustige oder sehr unbekannte aus dieser Liste rausgesucht. Da gibt es zum Beispiel die Pornokratie. Das ist die Beeinflussung der Regierenden durch ihre Geliebten.
Ja, kurzer Einwurf. Das Lustige an der Pornokratie ist, dass es die, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber ich glaube irgendwann im Mittelalter, da gab es die ausgerechnet mal im Vatikan.
So. Ah ja.
Ja. Never mind, ne?
Ja, vielleicht ist auch die Pornokratie eine Mitspielerin aller anderen Herrschaftsformen.
Ja, naja, wer weiß. Es sind jetzt zu viele Details hier.
Und dann haben wir noch, da habe ich vorhin, als du über Anarchie erzählt hast, da gibt es noch die Panarchie. Das bedeutet, in einem Territorium können alle Herrschaftsformen bestehen. Also alle oder keine, ne? Also Anarchie sagt ja, es gibt gar keine Abwesenheit von Herrschaft. Oder Panarchie, ja, scheißegal, alles Mögliche ist drin.
Ich weiß nicht, also ich habe den Begriff jetzt noch nie so wirklich wahrgenommen, aber wo du das jetzt so sagst, und wir ja schon über die alten Griechen geredet haben, eigentlich war es ja im antiken Griechenland so, dass diese Demokratieformen, erstens mal galten sie mehrheitlich bloß für Männer. Und zweitens mal war es ja so, dass die eigentlich immer bloß auf einen Stadtstaat, zum Beispiel Athen, angewandt wurden, also auf so eine Polis. Und Sparta hingegen war, glaube ich, eher, man könnte fast schon sagen, diktatorisch organisiert. Also wo du das jetzt so sagst, erinnert mich das irgendwie auch ein bisschen ans alte Griechenland, so Koexistenz von Herrschaftsformen.
Ja, und dann haben wir noch so eine dritte Unbekannte, das ist nämlich die, das muss ich jetzt richtig aussprechen, die Timokratie, das ist die Herrschaft der Ehrwürdigsten. Und hier gehen Grüße raus an Tim, genieß deinen Urlaub,
Tim. Wie immer, Shoutout an Tim.
Also das spricht mir wohl eigentlich Timokratie aus, aber wir belassen es mal bei der Timokratie. Ja, genau, also das waren mal so ausgewählte Staatsformen. Wie gesagt, es gibt da noch viel mehr. Schaut mal rein in den Link, falls euch das interessiert. Und dann haben wir daneben noch die Wirtschaftsformen. Da habe ich interessanterweise gar keine guten Übersichten gefunden. Man findet eigentlich immer nur so die grobe Unterscheidung der freien Wirtschaftsformen, also wie die Marktwirtschaft in verschiedenen Ausprägungen, Kapitalismus, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, liberale Marktwirtschaft und als Gegensatz dazu die geplante Wirtschaftsform, eben die Planwirtschaft, in der der Staat die Wirtschaft plant. Natürlich gibt es da halt auch wieder, wie ich bereits erwähnt habe, viele Unterformen.
Ja, und ich könnte auch vermuten, dass diese ja, schwere Übersichtlichkeit auch ein bisschen daher rührt, dass es eben auch Zwischenformen gibt. Ne? Also das ist so, wie will man was unterteilen, was quasi eher ein Spektrum ist. Ne? Also es gibt wirklich Planwirtschaft, da hat man ja dann eher so einen Ostblock im Hinterkopf. Ne? Mhm. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, kann man auch das Dritte Reich als staatliche Kommandowirtschaft bezeichnen. Zumindest habe ich das so in Geschichte gelernt. Und wiederum gab es in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine Form der Planwirtschaft, wo man ja eigentlich denken würde, das ist eher ja, der Westen und Marktwirtschaft und wie auch immer. Ne? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass daher diese schwere Übersichtlichkeit kommt.
Ja, also im Dritten Reich, da findet man auch in dieser langen Liste der 66 Systeme tatsächlich eine Form der Kriegswirtschaft, dann auch als Staatsform, ne? Also wo die, ja, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten eines Krieges die Staatsform bestimmen. Ah ja.
Das wiederum würde mich interessieren. Wieder Geschichte, habe ich wieder gelernt, dass während des Ersten Weltkriegs die oberste Heeresleitung im Deutschen Reich so ein bisschen die Handlungen in die Hand genommen hat, um jetzt zweimal Hand zu sagen. Das wiederum könnte ich mir da vorstellen als Staatsform, weil der da auch viel häufig gesagt wurde, ja, die Heimatfront sozusagen muss da tragen. Und das ist, deswegen finde ich Geschichte auch so interessant, weil man dann über aktuelle Themen noch da sich das viel besser veranschaulichen kann. Ne?
Gut, lassen wir die Staats- und Wirtschaftsformen mal hinter uns und kommen zum zweiten Teil, nämlich wie sieht das in Firmen und Organisationen aus? Also lassen sich staatliche und wirtschaftliche Systeme auf Firmen und Organisationen herunterbrechen? Ich finde das einen interessanten Gedanken, weil ich meine, wir haben ja in Firmen und Organisationen auch irgendein Machtgefüge und ein Gesellschaftssystem im kleineren Sinne. Und da fand ich halt die Frage spannend, lassen sich solche allgemeinen Staats- und Wirtschaftsformen auf Firmen runterbrechen? Fabian, was ist deine Vermutung?
Also meine Vermutung ist, dass es schwierig sein wird, das runterzubrechen. Und das, also ich denke, dass man das eher annäherungsweise sozusagen vergleichen kann. Weil ich meine, eine Gesellschaftsform ist ja in dem Sinne schon wieder was anderes als eine Wirtschaftsform oder eine Unternehmensform, weil man ja in dem Unternehmen, in dem man beschäftigt ist, nicht sein ganzes Leben verbringt. Aber Gesellschaft ja im Prinzip eigentlich das ganze Leben mit umfasst, ne?
Nein, du kannst ja umziehen.
Ja, aber dann bin ich ja immer noch in der Gesellschaft.
Ja, aber ich bin zum Beispiel vor 30 Jahren von Deutschland, also von einer indirekten Demokratie in die Schweiz umgezogen, in eine direkte Demokratie. Das könnte man ja jetzt vergleichen mit einem Firmenwechsel.
Ja, ich meinte, dass du ja in der Regel bloß 8 Stunden am Tag im Betrieb bist und dadurch nicht permanent dein Leben sich nach dem Betrieb ausrichtet.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, da komme ich gleich auch noch drauf, wenn es um die Einflussnahme der Belegschaft geht. Aber fangen wir mal an. Also ich fange jetzt hier ganz provokativ an. Ich habe nämlich geschrieben, Privatfirmen entsprechen in den meisten Fällen einer Diktatur.
Dabei heißt es freie Marktwirtschaft.
Weil die Firmeninhaber den Weg bestimmen und die Entscheidungen treffen.
Ja.
Ist das so?
Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist so, ja. Ich meine, das kann man schon vergleichen, auch wenn jetzt natürlich sich das viel weiter ausdifferenziert. Und ich finde den Gedanken an sich nicht ganz falsch, weil natürlich die Mitbestimmungsrechte in einem Unternehmen, was einfach irgendwie in der Hand liegt, und einer Diktatur, wo die Macht in einer Hand liegt, das ist schon vergleichbar, finde ich.
Ja, und hier ist es mir auch wieder wichtig, dass man das nicht wertet. Ne? Ich meine, man kann ja jetzt einen tollen Firmeninhaber haben, der sich um die Belegschaft kümmert und um das Wohlergehen der Firma, die Arbeitsplätze erhält, gute soziale Bedingungen schafft. Also das muss jetzt nicht schlecht sein.
Ja, das ist ja...
Gut, also dann haben wir natürlich auch noch börsennotierte Unternehmen, also Aktiengesellschaften. Die haben einen gewählten Verwaltungsrat, der die Firmenleitung bestimmt. Und das, denke ich, entspricht so ein bisschen einer indirekten Demokratie. Oder vielleicht auch nicht, weil die Aktionäre, die in dem Fall dem Volk entsprechen würden, nicht die Belegschaft sind. Also ich glaube, da muss man klar unterscheiden zwischen der Außenwirkung und der Innenwirkung.
Ja, das klingt dann eher so, vielleicht könnte man das eher vergleichen mit einem Diktator, der irgendwo einen Führungsstab hat und oder sagen wir mal ein Zentralkomitee, um den Begriff zu verwenden, und in dem Zentralkomitee ist dann halt, wird dann zwar abgestimmt, aber die Leute, die es am Ende betrifft, die haben dann nicht wirklich was mit der Abstimmung zu tun. Ne?
Genau, das ist eben der Unterschied. Ne? Du hast halt die Öffentlichkeit oder sagen wir mal die Aktienhalter, die dann auch auf einer Generalversammlung Dinge ablehnen oder gutheißen können. Mhm. Ne? Und du hast die Belegschaft. Gut, die Belegschaft kann natürlich in der Doppelrolle sein. Es gibt ja auch viele Aktienbeteiligungsprogramme für Mitarbeitende, die sind dann halt in beiden Rollen drin.
Oder wenn irgendwie Gewerkschaftsmitglieder in einem Aufsichtsrat oder so sitzen, sowas kann es ja auch geben.
Ja, und dann als nächstes Beispiel sind mir die NGOs, also die Non-Governmental Organizations, eingefallen. Ja, und dann nehme ich halt mein eigenes Beispiel. Ich bin ja bei der Reformierten Kirche in Zürich angestellt. Und das ist eigentlich so ein Abbild der Staatsform. Also in der Schweiz haben wir ja eine Demokratie und auch die Reformierte Kirche ist sehr demokratisch organisiert. Also da heißen auch die einzelnen Gremien teilweise genauso. Da gibt es ein Parlament und sowas. Mhm. Also es ist irgendwie so eine 1:1-Kopie. Der Staatsform der indirekten oder direkten Demokratie. Ne, es ist eher eine indirekte Demokratie hier bei der Kirche. Und dort wird aber auch zwischen der Belegschaft und den Stimmberechtigten unterschieden. Also genau das, was ich vorhin auch bei den Aktiengesellschaften gesagt habe.
Ja, also ich meine, das ist ja nie immer so. Ne? Also das kann man ja jetzt nie auf jede NGO übertragen. Aber was ich, als ich das gelesen habe, noch interessant fand, war, dass sich das Beispiel Kirche ja irgendwo in gewisser Weise auch auf die katholische Konfession übertragen lässt, weil der Papst ja nicht nur Oberhaupt der Katholiken ist, sondern eben auch Oberhaupt des Vatikanstaats. Ne? Und ich habe da mal Wikipedia zitiert, da steht dann drin, gemäß dem Grundgesetz des Staates der Vatikanstadt verfügt der Papst zudem als Oberhaupt des Vatikanstaates über die Fülle der gesetzgebenden, ausführenden und richterlichen Gewalt. Man könnte also sagen, der Papst ist der König oder der Diktator des Vatikanstaates in gewisser Weise.
Ne? Ja, also ich würde da ziemlich klar unterscheiden zwischen katholischer Kirche und evangelischer oder reformierter Kirche.
Also, wie das jetzt bei der evangelischen Kirche ist, weiß ich nie.
Also es ist anders. Das ist wirklich so ein Nachbau von demokratischen Strukturen, mit den drei Gewalten, gesetzgebende, ausführende, richterliche Gewalt. Das ist bei der Reformierten Kirche ziemlich genau so abgebildet.
Okay. Kann sich dann auch jeder, wenn du sagst, das ist irgendwie so an der Schweiz orientiert, können sich dann Gläubige in dem Sinne auch beteiligen an der Entscheidungsfindung?
Ja, wie gesagt, es gibt Wahlen. Ein Parlament, also wie man es eigentlich aus einer Demokratie kennt. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland bei der, wie heißt das bei euch, evangelische Kirche oder ist ja egal.
Evangelisch-lutherisch oder so.
Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne es halt nur bei uns. Das ist keine Ja, ich könnte es jetzt nicht genau sagen, ob es direkt demokratisch oder indirekt demokratisch ist, aber
Okay.
es ist ein ziemliches Abbild von demokratischen Strukturen. Ja.
Ja.
Dann
Ja,
hast
und
du noch
dann,
die Genossenschaften
ja,
eingefügt.
habe ich noch ergänzt. Wir hatten ja gerade das schon so ein bisschen angeschnitten, dass die Belegschaft nicht unbedingt an den Entscheidungen beteiligt ist. Und das ist halt bei Genossenschaften als Unternehmen eher möglich, weil hier dann zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen landwirtschaftlichen Genossenschaftsbetrieb nimmt und sagen wir mal, da sind Landwirte, die Land besitzen, beteiligt und schließen sich sozusagen in dieser Genossenschaft zusammen und bilden dann in dem Sinne die Belegschaft. Dann können die natürlich entscheiden, wie es mit dieser genossenschaftlich geführten ja, Produktion weitergeht. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es in Deutschland zum Beispiel auch zwei Zeitungen gibt, die Taz und das Neue Deutschland. Die sind auch als Genossenschaften organisiert, aber hier ist es eher so, dass zwar die Belegschaft, soweit ich weiß, mit beteiligt wird, aber sogar auch Leser oder Sympathisanten sich beteiligen können, wenn sie Genossenschaftsmitglied werden. Deswegen wollte ich das noch ergänzen, weil es sowas durchaus gibt, aber es ist halt viel seltener, ne?
Ja, genau. Und dann können wir jetzt auch den Bogen spannen zum dritten Kapitel, nämlich den Fossokratien oder den Organisationsformen in der freien Softwarewelt. Und ja, da haben wir halt auch so ein paar Beispiele zusammengesucht und ich denke, da gibt es ja, so ziemlich alles, oder? Zwischen NGO und privatwirtschaftlichen Formen. Also zum Beispiel Ubuntu oder Canonical ist ja eine privatwirtschaftliche Firma, in der die Entscheidungen, da gibt es auch Gremien da drin, aber letztendlich gibt es dort einen wohlwollenden Diktator. Kennt ihr den Begriff, oder? Der Benevolent Dictator, also Mark Shuttleworth, der Entscheidungen trifft. Und es gibt noch mehr Organisationen mit wohlwollenden Diktatoren.
Ja, also da hatte ich dann wieder mal die Wikipedia zu Rate gezogen. Ne, was jetzt die meisten kennen, ist vermutlich der Linux-Kernel, wo dann am Ende nochmal Torvalds drüber guckt, ob alles so passt und er dann in dem Sinne auch den Main Branch, glaube ich, betreut und wenn ihm was nicht passt, dann passt ihm was nicht und dann kommt das auch nicht in den Kernel in dem Sinne. Aber das gibt es halt noch in anderen Projekten, zum Beispiel beim Enlightenment Desktop oder auch, was hatte ich noch gelesen, bei PHP, bei WordPress, bei Drupal. Also das sind einige, weil auf die Weise eben die ursprünglichen Gründer der Projekte oftmals ja, entweder die wurden von den Leuten, die mitwirken, dazu erhoben oder die sind vielleicht auch so ein bisschen in die Rolle reingewachsen. Und das sieht man halt häufiger, dass die Gründer von Projekten dann sozusagen diese Benevolent Dictator-Rolle einnehmen, sozusagen.
Ja, genau. Und dann haben wir sowas wie Fedora als Distribution. Das gehört halt zu Red Hat. Red Hat gehört zu IBM, was wiederum eine börsennotierte Firma ist, in der dann die entsprechenden Regeln gelten. Ich habe jetzt nicht recherchiert, welche Freiheiten unabhängig von Red Hat und von IBM das Fedora-Projekt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es spätestens, wenn es um die Geldflüsse geht, IBM da doch ein entscheidendes Wort mitredet.
Ich bin mir da nie ganz sicher, aber ich hatte mal gelesen, dass es so eine Art Komitee gibt, wo irgendwie, ich glaube, drei Red Hat-Mitarbeiter und drei Fedora-Vertreter sozusagen drin sitzen und die dann in letzter Instanz sozusagen darüber entscheiden, wie es weitergeht, ne? Also das ist, ich bin da jetzt auch nie ganz so firm, ähnlich wie es dir geht, geht es mir da auch.
Ja. Dann anderes Beispiel ist Debian. Bei Debian gibt es einen Gesellschaftsvertrag, der die grundsätzliche Haltung des Projektes bezüglich freier Software regelt. Ich habe mir das gestern mal durchgelesen. Darin gibt es eigentlich keine Aussagen zum Machtgefüge, also zur Herrschaftsform. Die findet man eher, wenn man in die Organisationsseiten des Projektes einsteigt. Und dort findet man ein Direktorengremium, welches vom Projektleiter Andreas Thiele geleitet wird. Daneben gibt es ein achtköpfigen technischen Ausschuss, der von Sean Witten geleitet wird. Und ja.
Was wichtig ist zu erwähnen, ist noch, dass jeder Debian-Entwickler berechtigt ist, zum Beispiel bei Grundsatzentscheidungen abzustimmen oder auch bei der Wahl vom DPL, also vom Projektleiter, aktuell halt Andreas Tille. Das heißt, da ist schon ja eine demokratische Beteiligung da, allerdings nicht der Nutzer, sondern der Entwickler. Das gibt's schon. Und diese technischen Ausschüsse zum Beispiel, die beschäftigen sich dann halt mit konkreten Sachfragen. Aber wenn die so grundlegend bedeutend sind oder halt diese Regeln, die im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben sind, wenn die irgendwo angetastet werden, dann gibt es halt eine Abstimmung. Soweit ich weiß, war das zum Beispiel das letzte Mal, Also eine Abstimmung war zum Beispiel, ob man jetzt unfreie Firmware auf den offiziellen Debian-Installationsabbildern bereitstellen sollte. Ich glaube, darüber wurde dann abgestimmt unter den Debian-Entwicklern. Und das wurde dann angenommen. Und weil Debian eben auch ein so großes Projekt ist, ist es eigentlich ganz beachtlich, dass die das geschafft haben, das so umzusetzen. Weil ich glaube, bei Debian sind insgesamt um die 1000 Entwickler beteiligt.
Ja, ja. Mhm.
So, und wirtschaftlich kommt noch dazu, dass das sozusagen durch so eine Non-Profit-Organisation gedeckt wird. Das ist die Software in the Public Interest. Aber die agieren, so wie ich es wahrgenommen habe, eher im Hintergrund und kümmern sich halt um die Finanzen, soweit ich weiß, und vermutlich auch noch um die Trademarks sozusagen und den Namen und die Namensrechte und sowas.
Mhm. Ja, dann gibt es auch noch das GNOME-Projekt. Das wird von der gemeinnützigen GNOME Foundation geleitet und deren Vorstand wird demokratisch gewählt und die technischen Entscheidungen werden von den Ingenieuren im Projekt getroffen, also denjenigen, die die Arbeit gemacht haben.
Ja, also das mit den technischen Entscheidungen, das könnte man als Duocracy definieren. Das hatte ich mal gelesen. Das ist sozusagen die Herrschaftsform, wenn wir jetzt bei dem Begriff bleiben wollen, wo der die Arbeit macht, die Entscheidung fällt.
Ich hätte das jetzt eher mit der Timokratie verglichen.
Naja, aber die Timokratie ist ja, dass man den Ehrwürdigsten entscheiden lässt. Ja,
also der Ehrwürdigste muss nicht unbedingt derjenige sein oder diejenige, die am meisten Ahnung hat, oder?
Ja, und ja. Auch nicht der die Entscheidung, der die Arbeit macht, ne? Also aber vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal, jetzt sehe ich gerade, dass da ein Loch ist in den Shownotes, da vielleicht müssen wir nochmal über KDE reden, sonst haben wir ja die Hälfte der Leute vergessen, Ralf.
Ja, also wenn du KDE jetzt aus dem Ärmel schütteln kannst,
ja, soweit ich weiß, gibt es ja den KDE-Verein. Und in dem KDE-Verein ist das Projekt sozusagen organisiert. Wie genau da jetzt die Entscheidungen getroffen werden, bin ich uninformiert oder zu wenig informiert. Aber was ich noch interessant finde, ist, dass es noch die KDE Free Qt oder Qt Foundation gibt. Also Qt ist ja das Toolkit, was KDE-Anwendungen benutzen. Und das wird ja von der Firma Trolltech entwickelt. Oder die hieß früher, glaube ich, Trolltech und jetzt nicht mehr. Aber damals gab es ja ein großes Problem, weil das erst proprietäre Software war und dann so halbfreie Software und dann irgendwann so einigermaßen freie Software in manchen Versionen. Und in dieser Free Qt Foundation hat man festgelegt, das ist sehr interessant, finde ich, dass man dem KDE-Projekt immer eine freie Qt-Version zur Verfügung stellen muss. Und wenn man dieser Aufgabe sozusagen 6 Monate lang nicht nachkommt als Firma hinter Qt, dann darf die KDE-Organisation Qt forken und unter eine BSD-Lizenz stellen. Also das fand ich organisatorisch auch nochmal sehr interessant. Also ich wüsste auch nie, dass es das noch irgendwo anders gibt.
Ja, das ist schon speziell. Das ist
sehr kompliziert.
Ja. Magst du diesen Punkt in die Shownotes dann noch einfügen?
Ja, das schreibe ich noch rein. Das ist mir jetzt spontan noch eingefallen.
Ja, und zum Schluss machen wir ein bisschen Nabelschau, weil GNU/Linux.ch ist ja auch ein freies Projekt. Also wir haben halt ein 7-köpfiges Führungsgremium, das nicht gewählt wurde.
Schande.
Ja, und dieses Gremium, also ihr kennt das ja unter dem Namen Chor, dieses Gremium trifft eigentlich alle Entscheidungen mit absolut, da musste ich wieder nachgucken, absolute Mehrheit, relative Mehrheit. Also es ist einfach so, wir sind 7 Leute und wenn 4 dafür sind, ist die Sache entschieden, egal was die anderen 3 sagen. Ist das absolute Mehrheit? Das ist,
ich glaube schon, ja.
Ich glaube, das ist eine Kombination von diversen Mehrheiten.
Das ist halt, also soweit ich weiß, ist eine absolute Mehrheit in dem Sinne dann über 50%.
Genau.
Und das würde ja in dem Sinne dann schon zutreffen.
Ja, trifft aber dann auch auf andere Mehrheitsbegriffe zu, dieses über 50%.
Es ist, ich meine, eine Zweidrittelmehrheit ist ja auch über 50%. Ne?
Und wenn man jetzt versucht rauszufinden, ja, welcher Staatsform würde das entsprechen? Ich habe mich dabei schwer getan. Ich habe dann mal die Meritokratie rausgesucht. Das ist die Herrschaft durch Amtsträger. Ich bin darauf gekommen, weil wir halt eine gewisse Aufgabenverteilung haben. Also, oder der Timokratie, der Tim, der kümmert sich um die Technik, zusammen auch ein bisschen mit dem Silas. Ich kümmere mich halt um Finanzen und solche Belange. Also es ist so ein bisschen aufgeteilt. Der Joel macht oft so Design-Dinge, wenn es um Logos und sowas geht. Ja, ist vermutlich jetzt nicht die optimale Zuordnung unseres internen Systems. Keine genaue Abbildung auf die Meritokratie.
Das haben wir uns ja auch nicht ausgesucht. Also das
das ist
alles
gewachsen,
so ergeben in dem Sinne, ne?
Ja. Ja, also
dann, stimmt, was ich noch ergänzt hatte, war, dass sich das natürlich auf Chor bezieht, ne? Und in der Redaktion ist es dann halt, könnte man das fast schon wieder mit dieser Duocracy vergleichen, weil ja hier bei der Ausgestaltung der Artikel zum Beispiel oder auch bei der Aufmachung von Artikeln, von Artikelserien und so, da können die Leute, die es dann wirklich tatsächlich machen, auch viel entscheiden. Und da funken dann auch meistens die Leute, die anderen aus der Redaktion oder gar Leute aus Chor, nie wirklich rein, weil das natürlich irgendwo, ne, wenn sich einer dazu berufen fühlt, dann soll er es halt machen.
Mhm, genau, man könnte es sogar noch weiter ausdehnen auf die ganze Community oder um es jetzt mal technisch einzugrenzen, auf den Talk-Kanal oder auf Mastodon, was die Leute da sagen. Da gab es schon viele Beispiele, wo es, ich sage das jetzt mal ganz beamtenmäßig, wo es Anträge gab, etwas zu ändern und wo wir dann auch oft Abstimmungen gemacht haben. Ja, wie findet ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr das nicht? Und wenn sich die Community dann dafür entschieden hat, dann haben wir das halt umgesetzt. Ne? Also es ist so auf mehreren Ebenen.
Es ist halt, wie du ja schon erwähnt hattest, ne? Das ist da reingewachsen. Und wir versuchen natürlich, die Leute auch zu beteiligen, weil das dann halt einfach viel besser funktioniert. Ne? Also Kommunikation hilft ja immer irgendwo, sich einfach mal ein Bild darüber zu machen, was man verbessern könnte. Ne? Von daher.
Genau, ja, und dann sind wir jetzt mit ein bisschen Verspätung eigentlich schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere Foskratien oder mit dem Weg von den allgemeinen Staats- und Wirtschaftsformen über die Firmen hin zu den FOS-Organisationen.
Und den Physiotherapien.
Physiotherapie und der Timokratie. Wenn euch dazu noch was einfällt, könnt ihr das gerne kommentieren unter den Shownotes. Und ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Also mich könnt ihr per Matrix im Moment nicht erreichen, weil der FSFE-Server lahmt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Fabian, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke, Ralf.
Kann mir vorstellen, dass wir nächste Woche vielleicht wieder mit was Technischem auf euch zukommen. Bis dahin genießt eure Woche, eure Sommerferien, wo immer ihr auch seid. Und das war's für Folge 96 von Captain It's Wednesday.
Tschüss.